Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die dreifache Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Das Siegel Gottes und das Mahlzeichen des Tieres, den zweiten Teil. Und der dritte Engel folgte diesem nach und sprach mit großer Stimme: So jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt sein Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand. So hier kommt der dritte Engel mit der Warnung. Und wir haben letztes Mal gesehen, was Anbetung bedeutet. Anbetung ist Abhängigkeit. Jede Tat, die ein Mensch tut, jeder Gedanke, den er vor der Tat tut, tut er, weil er entweder aus Gott, aus der Wahrheit lebt oder von Satan, das heißt von Menschen lebt. Keiner kann unabhängig sein. Keiner kann nicht anbeten. Jeder betet, das heißt, ist abhängig, entweder von Gott oder von Menschen oder dem Bösen. Es gibt keine Ausnahme. Deshalb ist die Auseinandersetzung, schon seitdem sie entstanden ist, immer nur um diesen einen Punkt. Wen bete ich an oder von wem bin ich abhängig? Dann haben wir gesehen in der letzten Stunde und haben versucht, Klarheit zu schaffen, wer das Tier ist. Die Warnung ist ja, dass man das Tier nicht anbeten soll. Das heißt, von ihm nicht abhängig sein soll. Und wir haben gesehen, dass das Tier aus Offenbarung 13, wie auch das Tier aus Offenbarung 17, die päpstliche Herrschaft ist, welche in Offenbarung 13 schon als fünftes Haupt der Könige der Welt 42 Monate beziehungsweise 1260 Jahre geherrscht hat. Somit haben wir eine Klarheit, wer das Tier ist. Es ist das nochmalige Auftreten der päpstlichen Herrschaft. Weil dieses Tier ja der achte König ist, welcher einer von den vorigen sieben ist. Ich hoffe, dass das noch klar ist in Erinnerung. Und somit geht dieses Tier, das da als letzte Staatsmacht auftritt, vor Jesu Wiederkunft in die Verdammnis. Es kommt also nichts mehr nach dieser päpstlichen, nochmaligen Auftritt der Herrschaft. Und die Ideologie Babylons, die ja hinter dem Ganzen steckt, fordert die Anbetung durch die Gewalt des Staates. So, deshalb sitzt die Frau auf dem Tier. Und hier finden wir diese schöne Zusammenfügung, da ja die päpstliche Herrschaft eine Glaubensherrschaft war, findet sich jetzt wieder am Ende eine Glaubensherrschaft. Das heißt, es geht um das, wen man anbetet, weil es gibt ja keine Alternative. Man muss den einen oder den anderen anbeten. Man muss von der einen, von Gott oder vom Menschen abhängig sein. Aber jetzt kommt, und jetzt müssen wir das Bild des Tieres, das erwähnt wird, herausfinden, was es ist. Und dafür müssen wir dieses andere Tier, das auftritt in Offenbarung 13, welches das Bild des ersten Tieres zustande bringt. Wir lesen im Vers 11 von Offenbarung 13: Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner, gleich wie ein Lamm, und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm, und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, dessen tödliche Wunde heil geworden war. So, jetzt müssen wir ein bisschen Verstand anwenden, zu sehen, dass dieses Tier, das andere Tier ist, kommt also nach dem, das andere schon da war. Deshalb ist es wichtig. Deshalb sagt hier der Text, anbeten das erste Tier, das heißt das Tier, das vor ihm war. So, deshalb wissen wir, dass dieses Tier nach all den Beschreibungen, und wir können jetzt hier nicht auf die Details eingehen, nur auf die Vereinigten Staaten Amerikas passt, welche auch in der Heiligen Schrift als der falsche Prophet benannt wird. In Offenbarung 16 sehen wir ihn als den falschen Propheten. Und wir sehen auch, warum er der falsche Prophet ist, weil er tut große Zeichen, dass es auch macht Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen und verführt, die auf Erden wohnen. Das ist die Idee einer falschen Prophezeiung, das ist die Idee einer falschen Botschaft. Sie verführt und nicht nur eine, sondern alle, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Hier müssen wir jetzt wieder ein bisschen nachdenken. Das heißt, das erste Tier, das eine Wunde hatte, das heißt, es war der fünfte Kopf, hat sich wieder erholt. Es ist, heißt, auch wenn es eine tödliche Wunde bekam, ist es nicht gestorben, sondern hat sich erholt. Und das, was jetzt die Staaten, die Vereinigten Staaten Amerikas tun, ist diesem Tier wiederum zur Macht zu führen. Das heißt, die Verführung des protestantischen Amerikas geht also in die Richtung, dass man zurückkehrt zu dieser ideologischen Macht, die den Staat benutzt, um alle Menschen dazu zu führen, wenn man so will, diese eine Religion zu haben. Diese eine Abhängigkeit, nämlich von dem Tier selbst. Und um diese Abhängigkeit zu schaffen, macht Amerika, die Vereinigten Staaten, ein Bild dem Tier. Das heißt, besser gesagt, es stiftet die Welt dazu an, dass sie dem Tier ein Bild machen. Also muss diese Macht Amerika, die wir ja die jetzt existent ist, auch das vorige Tier muss ja da sein, die Herrschaft des Papstes, auch wenn es jetzt noch nicht zur Macht gekommen ist, aber jetzt wird es durch dieses Tier zur Macht gebracht. Also müssen sie beide gleichzeitig vorhanden sein. Sie müssen also zur selben Zeit da sein, auch wenn die Herrschaftsbereiche noch nicht gleich sind, das heißt also verschieden sind. So der falsche Prophet, das was unter dem Amerika, protestantischen Amerika genannt wird, ist jetzt eine Macht, die da ist, um dem ersten Tier wieder die Herrschaft zu bringen. Und dafür verführt es. Man muss ja, wenn man so will, nicht ganz klug sein, um einer Macht wieder die Macht zu geben, die man gesehen hat, wie sie 1260 Jahre die Menschen gequält hat, die nicht so waren, wie man sie wollte. Es war eine Herrschaft, die nicht gut war. Und jetzt, damit man wieder zu dieser Herrschaft kommt, muss es eine große Verführung sein, damit die Leute glauben, das ist ja gar nicht so eine schlimme Macht. Das ist doch gar nicht so zu fürchten. Das ist doch was Gutes. Das heißt, man hat die Geschichte. Und obwohl man die Geschichte hat, vergisst man sie. Oder sie wird abgedeckt. Man verführt die auf Erden wohnen, dass sie etwas sozusagen Gutes tun, indem sie diesem Tier ein Bild machen, das da das Schwert hatte und das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es war dem gegeben, dass es dem Bilde des Tieres den Geist gab, dass das Tieresbild redete und machte, dass alle, welche nicht das Tieresbild anbeten, getötet würden. So, hier kommt also eine Macht zutage, die absolut alles will. Ja, das heißt, jeder muss dieses Tier anbeten oder es stirbt. Genauso wie im Tale Dura, als der Nebukadnezar dieses Bild aufgerichtet hatte und gesagt hat, wer nicht sich vor ihm beugt, der wird getötet. So, dieses Bild des Tieres hat also eine interessante Eigenschaft. Es ist, wie wenn es lebendig wäre. Dabei wissen wir, dass Götzen ja nicht lebendig sein können. Aber irgendwie wird es lebendig und es redet. Das heißt, es bringt eine Information. Und jeder, der diese Information nicht aufnimmt, das heißt anerkennt, weil es geht ja immer nur um eine Information auf geistiger Ebene, der muss getötet werden. Weil Anbetung, haben wir ja gesagt, ist Abhängigkeit. Aufnahme einer Information aus einer Quelle, die nicht stimmt. Und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte, allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. So, das heißt, es reicht nicht, dass man es annimmt im Sinne dessen, dass man es anbetet, dass man daran glaubt, an dieses Bild des Tieres, sondern es muss auch ein äußeres Mahlzeichen da sein, an die rechte Hand oder an die Stirn. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Das heißt, eine Anbetung könnte doch auch unsichtbar sein. Das heißt, ich könnte ja jemandem anhängen und mich nach jemandem richten, ohne dass ich das jetzt äußerlich zutage trage. Offensichtlich zutage trage. Aber hier muss es jetzt so sein, dass jeder, der das Tier anbetet, das heißt, der sich nach dem Tier richtet, der muss sich ein Mahlzeichen geben. Es muss also gebrandmarkt werden, was er glaubt, wo er steht. Und das auf dem Körper, an der rechten Hand oder an ihrer Stirn. Dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. So, hier sehen wir nun, dass das Mahlzeichen des Tieres nichts anderes ist als eine Zahl des Tieres. Ja? Es beinhaltet den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Was ja der Engel hier sagt, hier ist Weisheit, wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl, das heißt von einem Menschen gegeben. Und seine Zahl ist 666. So, hier gibt uns Gott durch sein Wort Details, die man in die Tiefe vertiefen könnte. Aber wir wollen jetzt den Überblick haben über das, was die dritte Engelsbotschaft sagt. Und sie sagt, wir sollen nicht das Tier anbeten, noch das Bild des Tieres, noch die Zahl oder das Mahlzeichen des Tieres annehmen. So, jetzt schauen wir uns an, aus dieser ganzen Geschichte herauszufinden, was ist jetzt das Bild des Tieres. Weil ich denke, das ist wiederum sehr entscheidend zu verstehen. Was ist das Bild des Tieres? Und nach den ganzen Beschreibungen müssen wir wissen, es ist das Ergebnis einer Täuschung. Es gibt es also nicht. Das heißt, das, woran die Menschen glauben, das, woran sie, was sie anbeten werden, ist nicht existent oder ist in sich eine Täuschung. Das heißt, dass jemand etwas anbetet, was eine Täuschung ist, das ist der Punkt, an dem die Welt sich zeigen wird. Weil wäre es ja die Wahrheit, dann könnte man ja sagen, ja, das ist so. Aber wir haben gesehen, das Bild des Tieres ist das Ergebnis einer ganz schlauen Täuschung, die ausgeht von dem anderen Tier, das aus dem Meer kommt. Und wir wissen, dass die Wissenschaft und das Zentrum der Wissenschaft sozusagen Amerika ist. Und so macht es diese Zeichen, dass die Menschen glauben an etwas, was nicht ein Gott sein kann. Dann muss das Bild des Tieres ein Gott sein. Es muss nämlich Abhängigkeit erzeugen. Wenn es keine Abhängigkeit erzeugt, ist es auch nicht eine Gefahr. Es muss also etwas sein, was man wie ein Gott ansieht. Und ich denke, das, was wir erlebt haben, und ihr seht ja im Hintergrund das Bild, das ist ein perfekter Götze, ein perfekter Gott, von dem die ganze Welt abhängig ist. Und als Gott muss er natürlich unsterblich sein. Er muss etwas sein, was den Menschen zwar töten kann, aber er selbst muss unsterblich sein. Und dann muss es Leben haben. Die Bibel sagt es, es hat ihm den Geist gegeben, obwohl es keines hat. Das heißt, die Menschen glauben an dieses Bild da hinten, ohne dass sie es je gesehen haben und glauben, es ist lebendig. Glauben, es hat eigene Bedürfnisse, es kann sich selbst vermehren, es kann sich selbst mutieren, das heißt, es kann verschiedene Formen annehmen. Es ist also im wahrsten Sinne eines Gottes allmächtig. Aber es lebt ja nicht. Es ist ja nur eine Täuschung. Es ist keine Echtheit. Aber es muss ja so sein, wie wenn es echt ist. Und es muss mächtig sein. Es muss Furcht auslösen. Ja, als manchmal so manche gesagt haben, ich habe dieses Teil gekostet. Sage ich, ja, und es schmeckt furchtbar. Sage ich, ja, woher weißt du, was du gekostet hast? Weil wenn man krank wird, denkt man, man wird das Opfer irgendeines äußeren Elementes, was so nicht sein kann von der Gesetzmäßigkeit und von der Art, wie wir gebaut sind. Kommt die Krankheit aus uns heraus. Sie kommt aus unserem Herzen. Deshalb muss unser Herz uns Furcht einflößen, aber nicht ein äußeres Element, weil die ganze äußere Welt ist unter Gottes Führung und unter Gottes Herrschaft. So, es muss also mächtig sein. Es muss Furcht auslösen. Und es muss für alle Menschen eine Gefahr sein. Egal, groß oder klein, arm oder reich, alle müssen damit in Gefahr stehen. Es kann nicht eine Ausnahme geben. Deshalb muss es für alle Menschen eine Gefahr sein. Und dann, damit es angebetet wird, muss es auch allen Menschen bekannt sein. Man kann kein Bild des Tieres aufstellen, wenn nicht jeder Mensch es kennt und jeder Mensch aufgefordert ist, es wahrzunehmen und sich ihm zu beugen. Und es braucht einen sichtbaren Ritus, welcher die Anbetung, Abhängigkeit bestätigt. So, das Mahlzeichen ist noch nicht der sichtbare Ritus, der die Anbetung, Abhängigkeit bestätigt, sondern dass man halt Dinge tut, um sich davon zu bewahren. Dass man vermeintlich glaubt, ein Zauberwässerchen könnte einem helfen, damit es man nicht von diesem Götzen angegriffen wird, damit man selbst etwas aufbaut, damit es einen nicht töten kann. Es braucht also einen sichtbaren Ritus, welcher die Anbetung bestätigt. Die größte Täuschung Satans, die ich bisher erlebt habe, ist dieser Glaube, dass die Krankheit von außen kommt und dass er ein Element dahin tut, das man nicht sehen kann, aber überall sein kann, das uns gefährdet. Und wie viele Menschen glauben daran? Nun, es hat sich gezeigt, dass die Mehrheit es glaubt und alles, was man glaubt, muss man tun. Man muss sich vor ihm schützen. Was ist das Mahlzeichen? Es muss ein äußeres, sichtbares Zeichen sein. Das heißt, es bestätigt nach dem Ritus sozusagen, dass man im richtigen, in der richtigen Situation ist. Das hat man gesehen, dass die, die den Ritus erfüllt haben, der Anbetung, ein Zeichen bekommen haben, ein lesbares, digitales Zeichen. Es war noch nicht auf ihren Körper gesetzt, aber es war digital lesbar und man musste sich damit ausweisen. Es war eine Zahl, es muss eine Zahl sein. Und es muss eine von einem Menschen vergebene Identität sein. Das heißt, ihr seht, die Anbetung in dieser dritten Engelsbotschaft ist etwas ganz, ganz Klares. Es ist nicht eine bloße innere Sache, obwohl ja innerlich die Anbetung abläuft, sondern sie muss durch mehrere Dinge bestätigt werden. Warum das? Weil Gott möchte, dass niemand eine Entschuldigung hat für das, was er tut. Ein jeder Mensch muss dazu stehen, für was er getan hat. Und das an mehreren Stellen. Und das mit einem dann endgültigen Zeichen, mit der vergebenen neuen Identität, dem Mahlzeichen des Tieres. Das heißt, dass man es anbetet, dass man von einem Menschen abhängig ist. So, die Anbetung des Tieres, auf dem die Frau sitzt, wird über das Bild des Tieres allen Menschen aufgezwungen. Und ich kenne noch kein besseres Bild, keinen besseren Götzen als das. Natürlich können noch andere Dinge dazukommen und wir sehen, wie man versucht, über die Natur und über die Umwelt den Menschen quasi zu binden an einen Menschen. Das alles führt dazu, dass man das Mahlzeichen dann als endgültiges Ergebnis davon annimmt. So, wer das Mahlzeichen hat, der beweist seine Anbetung, der beweist, dass das Tier sozusagen sein Gott ist, dessen Religion ist seine Sache. Er ist für immer verloren, weil er das letzte, offensichtlichste Gnadenangebot Gottes abgelehnt hat und seinen Verstand zerbrochen und einer Täuschung, die so klug gemacht ist, aufgesessen ist. Ja, die Täuschung ist klug, aber sie kann dennoch nicht täuschen den, der die Wahrheit kennt. Deshalb gibt Gott, während diese dritte Engelsbotschaft verkündigt wird, auch gleichzeitig die erste verkündigt wird und die zweite. Und es geht ja darum, dass man als Gesamtes sieht, worum geht es. So, die Warnung in Offenbarung 14,10 sagt, wenn jemand also das Bild anbetet und das Mahlzeichen annimmt und das Tier anbetet, der wird vom Wein des Zornes Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engel und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier haben angebetet und sein Bild und so jemand hat das Mahlzeichen seines Namens angenommen. So, jetzt haben wir ein anderes Element, was wir noch definieren müssen, was ist der Wein des Zornes Gottes? Wir haben gesehen, der zweite Engel verkündigt das Urteil Gottes über die, welche in der falschen Abhängigkeit oder Anbetung leben. So wie damals der Engel mit seinem Finger schrieb an den Palast des Königs und er schrieb, gewogen und gewogen, zu leicht erfunden, so ruft der Engel in Offenbarung 14, der zweite, aus und sagt, gefallen, gefallen ist Babylon. Sie ist eine Behausung allen Unreinen geworden. Das ist die Ankündigung des Gerichts. Und der dritte Engel bringt die Vollstreckung des Urteils Gottes, den Wein des Zornes Gottes. Das heißt, die babylonische Herrschaft zusammen mit der Staatsmacht führt dazu, dass alle Menschen unter einen Zwang kommen. Und die, die sich diesem Zwang beugen, werden von dem Zorn Gottes trinken, weil dieser Zorn Gottes kommt für jeden, der die Warnung und der offensichtlich das Falsche angebetet hat und sich somit zum Feinde Gottes oder auf die Seite der Feinde Gottes gestellt hat. Und ein bisschen wollen wir sehen, diese zwei Phasen der Vollstreckung. Es gibt zwei Phasen der Vollstreckung und ich lese aus Offenbarung 15, Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, das war groß und wundersam. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit denselbigen ist vollendet der Zorn Gottes. Da sind also im Himmel Engel, die haben sieben Schalen. Und diese sieben Schalen sind die letzten sieben Plagen Gottes. Und im Vers 7, Kapitel 15 schreibt, und eines der vier Tiere gab den sieben Engeln sieben güldene Schalen voll Zornes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann finden wir in Kapitel 16 die sieben Zornesschalen und welch ein Wunder, die erste ist eine Krankheit. Durch Zufall? Nein. Die zweite ist eine Frage der Natur. Das heißt, es wird Blut werden, das Wasser und die Meere. Und beide Plagen kommen an das Wasser, an das Element, das der Mensch denkt, er hat es im Griff. Es wird Blut. Und in Vers 5 sagt Kapitel 16, und ich hörte den Engel der Wasser sagen, Herr, du bist gerecht, der da ist und der da war und heilig, dass du solches geurteilt hast. Denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie sind's wert. Ja, das Gericht Gottes ist ganz einfach. So wie du gehandelt hast, so handelt er mit dir. Weil haben sie das Blut vergossen der Menschen, jetzt gibt er ihnen Blut zu trinken. Wir können uns nicht vorstellen, wie viel Blut fließt, heute schon. Nicht offensichtlich, aber wir wissen, dass das Blut steht für das Leben. Und wie viel Leben dahingegeben wird, wie viel zerstört wird durch das, was jetzt in der Welt passiert. Und deshalb ist der Engel, der nach der dritten Plage ausruft, du bist gerecht. Ja, sie haben Blut vergossen und du gibst ihnen Blut zu trinken. Und ich hörte einen anderen Engel aus dem Altar sagen, ja Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Was könnte denn gerechter sein, als dass man jedem das gibt zurück, was er getan hat? Gottes Gericht ist also sehr persönlich. Er geht nicht nach einem Buchstaben des Gesetzes in dem Sinne vor, sondern so wie du es gemacht hast mit den anderen, so tut er es mit dir auch. Gibt es etwas Gerechteres? Weil das ist ja offensichtlich, wie ein Mensch handelt. Deshalb liebe ich, wenn der Jakobus sagt, wir sollen barmherzig sein. Weil es wird über jeden ein unbarmherzig Gericht gehen, der unbarmherzig gehandelt hat. Deshalb sollten wir lieber barmherzig sein, gütig. Vielleicht den Fehler des anderen nicht so auf die Waage legen und Liebe mit Liebe begegnen. Dann werden wir auch mit Liebe begegnet werden. Weil Gott macht es genau nach diesem Grundsatz. Wie du gehandelt hast, bekommst du es zurück. Was Gerechteres gibt es nicht. Was Gerechteres gibt es nicht. Deshalb schreien die Engel hier und sagen, ja Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Und der vierte Engel goss aus seine Schale in die Sonne und war dem gegebenen Menschen heiß zu machen und Feuer. Und den Menschen ward heiß vor großer Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen und taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben. So, die fünfte Plage kommt auch in die Natur. Die Menschen haben Angst vor der, ist ja im Prinzip, ist, man sagt ja jetzt nicht mehr so viel von der Erd- oder von der Erwärmung, sondern man spricht jetzt vom Klimawandel. So, man hat Angst vor der Sonne. Und jetzt macht der Engel genau das, wovor der Mensch Angst hat. Das, wovor er sich schützen will. Er kann es nicht. Gott wird das tun, was er zu tun hat. Weil sie haben die Natur zerstört. Sie sind nicht nur auf der Erde, sondern auch im Himmel versuchen sie, das Ganze zu steuern. Aber Gott gibt ihnen am Ende aus dem Zorneswein seiner Gerechtigkeit zu trinken. Und dann kommt der fünfte Engel, der goss aus seine Schale auf den Stuhl des Tieres und sein Reich ward verfinstert, und sie verbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel von ihren Schmerzen, vor ihren Drüsen und taten nicht Buße für ihre Werke. So, ein weiteres Detail kommt hier zum Tragen, dass wir sehen, dass wenn die erste Plage beginnt, sie nicht aufhört mit der zweiten. Wir haben gesehen in Exodus, als aus Ägypten die ausgewandert sind, dass die eine Plage nur so lange ging und dann hörte sie auf und dann kam die nächste und dann hörte die auf und dann kam die nächste. Hier in Offenbarung finden wir das nicht so. Wir sehen, dass die erste Plage kommt und sie geht bis zum Ende. Dann kommt die zweite und sie geht weiter und die dritte und sie geht weiter und die vierte und sie geht weiter. Und dann kommt die fünfte und wir sehen in der fünften, da haben wir die Beulen, die in der ersten schon da sind. Und dann wissen wir in der sechsten, da wird vorbereitet der Weg, dass Christus kommt. Und in der siebten Plage, dann ist vollendet, sagt hier der Text. Und der siebte Engel goss aus seine Schale in die Luft und es ging aus seine Stimme vom Himmel aus dem Stuhl, die sprach, es ist geschehen. Und es wurden Stimmen und Donner und Blitze und ward ein groß Erdbeben, das solches nicht gewesen ist, seit der Zeit Menschen auf Erden gewesen sind, solch Erdbeben also groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile und die Städte der Heiden fielen und Babylon der Großen ward gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch des Weins von seinem grimmigen Zorn. Und alle Inseln entflohen und kamen, und keine Berge wurden gefunden. Und ein großer Hagel als ein Zentner fiel vom Himmel auf die Menschen, und die Menschen lästerten Gott über der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. So in der siebten Plage wird vollendet auch das Geheimnis Gottes, und Christus kommt in dieser siebten Plage, so wie wir es in Offenbarung 19 lesen. So, all die, die das Mahlzeichen annehmen und glauben, sie haben jetzt auf Erden ihren Frieden und ihre Freiheit und können im Gegensatz zu denen, die das nicht annehmen, kaufen und verkaufen und ein Leben weiterführen. Das ist nur eine kurze Zeit, bis dann die Plagen beginnen. Weil wenn alle das Mahlzeichen haben und alle die Versiegelung Gottes, dann gibt es keinen mehr, der von einer Seite zur anderen kann. Und dann beginnt der Zorn Gottes, die Ausgießung der sieben Schalen durch die sieben Engel. Und dann gibt es noch eine letzte Phase der Vollstreckung des Gerichts, nämlich der Feuersee, die endgültige Vernichtung der bösen Menschen und des Teufels, was am Ende der 1000 Jahre geschehen wird. Und das ist dann auch das, wo man keine Spur mehr von ihnen finden wird. Der Rauch, das heißt die Erinnerung, wird bleiben, weil niemand wird die Erinnerung auslöschen können von dem, was hier auf dieser Erde passiert ist und das, was gemacht worden ist von Sündenfall bis hin zur Wiederkunft Jesu. So. Die dritte Engelsbotschaft endet aber noch nicht da, sondern sie sagt, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten in dem Herrn, sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Ja, es werden viele Menschen sterben, aber sie haben eine gute Hoffnung und eine gute Botschaft. Ihr Leben ist nicht verloren. Sie ruhen von ihrer Arbeit, bis dass Jesus sie aus dem Grabe erweckt. Aber eine Gruppe wird versiegelt gegen den Tod. Die 144.000 werden versiegelt vom Engel gegen den Tod. Und dieser Engel wird auch versinnbildet in Hesekiel 9. Der geht durch die Straßen von Jerusalem und markiert die an ihrer Stirn, die nicht anbeten, sondern die heulen über den Gräuel, der da geschieht im Jerusalem, im Volk des Herrn. So, diese 144.000 werden jetzt versiegelt. Jetzt ist diese Zeit, wo der Engel die Winde zurückhält. Jetzt erfüllt sich Offenbarung 7. Die Engel werden zurückgehalten, bis die Knechte Gottes versiegelt werden und das 144.000 an Zahl. Und mit ihnen wird Gott die Welt erleuchten und sie werden im Gegensatz zu denen stehen, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen. So, dieses Siegel ist nicht sichtbar und dennoch ist es sichtbar, weil sie haben das Mahlzeichen des Tieres nicht. So, auch wenn sie nur ein göttliches Siegel haben, ein göttliches Zeichen, das nur ein Engel sehen kann, so sind sie dennoch auch für die Menschen sichtbar. Sie gehören nicht, sie trinken nicht den Wein Babylons, sie gehören nicht zu diesem Machtsystem, sondern sie sind freie Menschen, die alleine Gott dienen. Und mitten in diesem ganzen Tumult haben sie Geduld. Ich bin so dankbar, dass die Geduld ein Zeichen ist der Vollkommenheit. Weil solange wir noch ungeduldig sind, beweisen wir, dass unser Vertrauen, unser Glaube noch nicht fest geworden ist und endgültig ist. So, hier ist Geduld der Heiligen. Sie sind geduldig. Sie tragen alles mit. Sie können auch warten, bis Jesus sie befreit aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Not, aus dieser Verfolgung. Sie beweisen, dass sie durch die Geduld beweisen sie, dass sie das Gesetz Gottes erfüllen. Das heißt, dass sie lieben, so wie Gott liebt. Das heißt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und lieben ist unser Akt. Nur der Inhalt ist nicht unser. Wir nehmen die Liebe von Gott und geben sie weiter. Und wir lieben mit derselben Liebe wie Gott. Wir sind vollkommen, so wie er sagt dort in der Bergpredigt in Matthäus 5, seid vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und es gibt keinen anderen Bereich, wo wir so vollkommen sein können wie unser Vater, außer dass wir lieben, wie er liebt. Weil dafür hat er uns befähigt, dass wir lieben, wie er liebt, dass wir völlig selbstlos sind. Sie erfüllen das Gesetz, deshalb sind sie auch versiegelt, weil sie in der Liebe Gottes sind und leben und nicht mehr von Gott getrennt werden können. Und das, was sie an Gott bindet, ist, sie haben den Glauben Jesu. Das heißt, sie glauben in derselben Art und Weise wie Jesus. Sie haben also seinen Glauben gelernt und üben genau denselben Glauben aus, den auch Jesus ausgeübt hat. So, das ist die dritte Engelsbotschaft. Sie zeigt auf der einen Seite die Warnung vor der falschen Anbetung. Und auf der anderen Seite zeigt sie das Glück derer, die Gott anbeten und versiegelt werden, die nichts zerstören kann. Der Tod hat über sie keine Macht. Wenn Jesus kommt, werden sie lebendig verwandelt und sehen nie den Tod. Das ist das Siegel. Das ist unser großes Angebot. Und jeder, den Gott erwählt hat, der wird sich auch vorbereiten. Und sicherlich kann Gott niemanden erwählen, der auch nicht selbst mitarbeiten will und diesen Charakter haben, der völlig in Gott ruht, der in Gott alles gefunden hat, der nicht von einem Menschen abhängig ist, nicht von seiner Frau, nicht von seinem Mann, nicht von einem Bruder, nicht von einer Schwester, sondern der in Gott alleine ruht und nach Gottes Willen handelt. Das ist das große Angebot Gottes an dich und an mich. So lass es uns jetzt wahrnehmen, in dieser kurzen Zeit der Gnade. Weil wenn der Sturm kommt, ist alles gelaufen. Und er wird nur hervorbringen, wen jeder von uns anbetet. Eine Krise führt nur dazu, zu zeigen, wer wen anbetet. Und ich möchte Gott alleine anbeten, möchte von Gott alleine abhängig sein. Und ich hoffe, du auch.